Ich wünsche mir vor allem, dass das Miteinander irgendwie immer im Blick bleibt, so die Menschen. Und ich glaube, dass sich daraus ganz viel ergibt, wenn wir uns gegenseitig zuhören und sehen.
Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer. Das ist der Podcast zu Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Und heute ist zu Gast
Stella Berker.
Hallo Stella. Wir kennen uns, ne? Wir kennen uns, weil du bei Ruach jetzt auch arbeitest.
Ja, einer meiner mehreren schönen Jobs.
Aber bei uns bist du ja leider nur im Minijob und deine große Leidenschaft gilt was. Wer bist du, was machst du?
Ich bin im Hauptjob Gemeindepädagogin seit November. Erster Job nach dem Studium und da darf ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in Gießen in der EKHN. Und eben genau im Nebenjob als Social Media Managerin bei Ruach jetzt, was ich auch schon ein bisschen länger mache und mir sehr viel Freude macht. Gerade auch die Kombi aus beidem.
Du, November letzten Jahres warst du fertig mit deinem Studium. Was studiert man denn so als Gemeindepädagogin? Ich weiß gar nicht. Es gibt die Tradition, dass die Leute, die neu dazu kommen, also die irgendwas Neues vorstellen, einen neuen Berufstitel und so, dass die es erklären müssen. Und ich glaube, wir hatten in diesem Podcast noch keine Gemeindepädagogin. Das heißt, es ist your turn. Was ist Gemeindepädagogik? Wie kommt man dahin? Lohnt sich's?
Dann wird's Zeit. Es lohnt sich. Es ist ein wunderschöner Beruf. Ich habe soziale Arbeit studiert mit einem Zusatz für Gemeindepädagogik, nennt sich Sozialarbeit mit gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation in Darmstadt. Das ist in der EKHN so der klassische Weg, in die Gemeindepädagogik zu kommen. Das heißt, man hat halt dann so einen normalen Abschluss als Sozialarbeiterin und dazu halt noch das für Gemeindepädagogik. Ich weiß, dass es in anderen Landeskirchen einfach nochmal ein bisschen anders gehandhabt wird. Bei vielen ist das dann so ein Doppelding mit Religionspädagogik und schulisch angebunden. Es gibt auch grundständige Gemeindepädagogik-Studiengänge oder gab es zumindest früher. Ich kenne viele, die das noch so studiert haben. Und genau, es gibt aber immer mehr auch Menschen, die sich irgendwie nachqualifizieren und die vielleicht über außerschulische Bildung oder Erziehungswesen oder so in den Job kommen und dann Kinder- und Jugendarbeit machen oder auch über ganz viele andere Berufsfelder. Aber so der klassische Weg ist, glaube ich, irgendwie die Kombi mit Sozialarbeit oder mit Religionspädagogik und genau, da dann in diesen Job zu kommen.
In der katholischen Kirche gibt es die GemeindereferentInnen und dafür studiert man dann Religionspädagogik, also als eigenes. Und ich verstehe das jetzt aber so, dass Gemeindepädagogik eigentlich offen ist für jede Form von Pädagogik, also jede Art von Pädagogikstudiengänge, soziale Arbeit, Pädagogik, so.
Ja, ich glaube, so die Landeskirchen haben dann halt eben verschiedene Wege, wie man sich teilweise noch nachqualifizieren muss, irgendwie berufsbegleitend teilweise, um gerade wenn man nicht aus dem kirchlichen Bereich kommt, sondern nur aus dem sozialpädagogischen eben noch so ein bisschen den Aspekt von Theologie mit reinzukriegen, den man dann bis dato verpasst hat. Ja, aber so die Religionspädagogik ist definitiv auch irgendwie nah da dran. Und das sind so religionspädagogische Inhalte im Studium dann auch.
Und wofür sind Gemeindepädagoginnen da in der Gemeinde? Also erziehen die Gemeinde?
Nein. Na, ganz unterschiedliche Arbeitsfelder. Ich glaube, ein Hauptarbeitsfeld ist eben die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es gibt aber auch GemeindepädagogInnen in der Schulsozialarbeit oder in schulbezogener Arbeit. Es gibt GemeindepädagogInnen, die mit älteren Menschen arbeiten oder mit Familien, die eher Beratungen machen, die in Seelsorge aktiv sind, zum Beispiel auch in Klinikseelsorge oder die andere Schwerpunkte in ihrer Arbeit haben, erlebnispädagogische, theaterpädagogische, musikalische, jugendpolitische. Da gibt es eine ganze Handvoll Schwerpunkte, die man da so haben kann. Wie gesagt, das Hauptarbeitsfeld sind aber so Kinder und Jugendliche und da dann eben alles, was Kinder und Jugendliche in der Gemeinde so erleben, von Konfi-Arbeit und Konfi-Zeitbegleitung, auch über Seelsorge zu Kinderbibeltage, Freizeitenarbeit, Jugendtreffs, ja, querbeet alles, was Kinder und Jugendliche in Gemeinde so erleben können.
Ich habe das hier in diesem Podcast ja schon mal gesagt, an anderer Stelle und dann habe ich großen paar gesagt, das hätte ich ein bisschen Haue für bekommen, aber für mich wäre ja irgendwie diese Arbeit oder das Eingestelltwerden in einer Gemeinde voll die Horrorvorstellung gewesen. Deswegen bin ich ja damals auch nicht in die Pastoralreferentenausbildung gegangen. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich von Bistum zu Bistum. Ich habe damals gesagt, passt, ich wäre nämlich ungern Handlanger vom Priester obwohl ich den ähnlichen Studiengang habe. Gut, jetzt hast du keinen ähnlichen Studiengang, aber wie ist denn das Verhältnis von sakralem Amt zu JugendreferentInnen?
Ist auf jeden Fall eins der Klischees, die man als GemeindepädagogIn so begegnet. Unter anderem eben auch sowas wie, man bastelt ja nur, fährt nur in den Urlaub mit Jugendlichen und spielt Gitarre. Und das andere Klischee ist definitiv so ein bisschen, dass man in diese Rolle kommt, da irgendwie den PfarrerInnen eigentlich Arbeit abzunehmen und zu helfen und so und da irgendwie auch in einer Machtposition miteinander zu stehen. Tatsächlich glaube ich, dass es an vielen Stellen auch einfach noch viel mehr Verständnis füreinander braucht. Also dass auch im Theologiestudium, und das kriege ich auch mit, dass das in den letzten Jahren immer noch oft aktuell ist, sehr wenig über die verschiedenen Berufsgruppen auch gesprochen wird, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und das war jetzt in meinem Studium auch nicht so wesentlich anders. Und ich glaube, dass es eigentlich einfach verschiedene Schwerpunkte in der Arbeit sind. Ich erlebe jetzt gerade da, wo ich jetzt arbeiten darf, ganz engagierte junge PfarrerInnen, die sehr offen von vornherein gesagt haben, wie toll, jetzt können wir verschiedene Themenschwerpunkte auch abdecken und die auch sehen, dass GemeindepädagogInnen durchaus auch theologisch arbeiten und einen Verkündigungsauftrag haben und einfach nochmal andere Ideen und Ausbildungsgrundlagen und Perspektiven gerade auf die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen mitbringen, während TheologInnen eben andere Arbeitsschwerpunkte haben, die ich so nicht abdecken kann. Das ist ein langes Studium, was ich nicht gemacht habe so, und ich glaube, dass es total viel Wert hat, wenn man sich da in seinen Kompetenzen begegnet und eben nicht sich aufgabenstrittig macht und überlegt, wer was besser kann und ja, sich da so miteinander konfrontiert. Aber Verständnis hilft da.
Was sind denn von Ihrer Profession her die Kompetenzen von GemeindepädagogInnen?
Ich würde sagen, die sind so von praktischen Kompetenzen mal abgesehen, vor allem eine Haltungs- und Perspektivfrage. Wir haben neulich in der Hochschule überlegt, was auch so das Selbstverständnis von Gemeindepädagogik ist, und ich hatte so eine Farbpalette im Kopf mit verschiedenen bunten Farben, mit denen man die dann so im Blick hat, dann die ganze praktische Arbeit macht. Also die braucht man alle, um so das bunte Berufsbild zu malen. Und jetzt muss ich das zusammenkriegen, aber ich hatte so überlegt, die Dinge, die man immer im Blick haben muss als GemeindepädagogIn, sind zum einen so die Zielgruppe, die Kinder und die Jugendlichen, mit denen man arbeitet, oder auch die anderen Menschen. Was sind deren Bedürfnisse und Themen? Dann die Menschen, mit denen man noch sonst zusammenarbeitet, KollegInnen, unter anderem PfarrerInnen, aber auch ganz andere Berufsgruppen. Das sind die Themen, die gerade in der Welt irgendwie aktuell sind, die vielleicht auch gesellschaftspolitisch aktuell sind. Das sind die Strukturen, in denen ich arbeite, also kirchliche Strukturen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, und die Ressourcen, die ich für meine Arbeit zur Verfügung habe. Das ist die Selbstreflexion. Also ich glaube, es braucht ganz viel Achtsamkeit, Zeit und Raum, auch mit sich selbst und den eigenen Themen und ja, dieser Ebene. Und das ist natürlich der Glaube und die alles, was zu meiner Spiritualität gehört und zu meinem Glauben und zu Gott gehört, den ich irgendwie mit einbeziehe in diese Arbeit. Und wenn ich all diese Aspekte so ein bisschen unter einen Hut kriege und im Blick habe, dann habe ich ein ganz gutes Handwerkzeug, um all die praktischen Dinge zu machen, die ich so tue. Und ich glaube, dann verstehe ich auch, dass ich eben nicht nur, keine Ahnung, freitagsabends mit den Jugendlichen Karten spiele, Krebs backe und eine schöne Zeit habe, sondern dass ich dabei ganz viel Bereitschaft in mir trage, irgendwie Verantwortung habe, jederzeit bereit bin für Seelsorgegespräche zwischen Tür und Angel, für Gruppendynamik, versuche Menschen einzubinden, versuche noch zu überlegen, was vielleicht Themen sind, die gerade aktuell sind in der Gruppe, Gespräche zu führen, gleichzeitig eine professionelle Ebene zu haben. Also da steckt dann total viel drin in der offen erstmal sichtbaren, ich gestalte da irgendwie ein Angebot, was auch einfach eine gute Freizeit Beschäftigung für Jugendliche schafft, aber eben auch zum Beispiel spirituelle Angebote wie Gottesdienste, die dann auf die Zielgruppe bezogen sind.
Jetzt ist es ja in der protestantischen Kirche üblicher, dass es eigentlich neben dem Pfarramt ganz wenig gibt, ne? Also du hast irgendwie du hast noch Diakoninnen teilweise, was ja in einem, je nach Landeskirche ähnlich aufgebaut ist.
Ja, genau. Also Gemeindepädagogik und Diakonik ist quasi auch oft als andere Begriff einfach je nach Landeskirche genutzt. Ich glaube, dass es da schon auch nochmal teilweise andere Aufgaben gibt, aber das einfach auch auf das Arbeitsfeld der Gemeindepädagogik oder Diakonik dann ankommt.
Also wieso braucht es nochmal die anderen Sachen, was keine Ahnung, auf den Glauben gucken, auf Strukturen gucken, auf Zielgruppen, auf Thema gucken, das könnte ja auch alles die Fahrperson machen, oder?
Ich glaube, das ist schon auch einfach eine Frage von, welche Perspektive bringe ich mit ein und welche Stärken bringe ich auch persönlich mit ein. Also ich glaube, dass ich persönlich schon auch viel Spaß an vielen Aspekten des Pfarramts hätte, aber ganz sicher nicht an allen und ganz bestimmt auch nicht an allen Aspekten des Studiums und der Ausbildung, die dafür so hinführt. Ich aber total viel Freude daran habe, gerade mit diesem Hintergrund der Sozialarbeit nochmal, also gerade zu schauen, was sind vielleicht auch prekäre Lebenslagen, die Menschen erleben, außerhalb von dem, was sie in Kirche erleben. Also ich, mein Eindruck, und das ist auch nur mein persönlicher Eindruck, ist oft, dass im Pfarramt eben vor allem so innerhalb von Kasualien und innerhalb vom kirchlichen Leben die Dinge eine Rolle spielen. Also Beerdigungen und Trauung und Taufe und Geburt und runde Geburtstage und all die Dinge, die so eine Rolle spielen. Und natürlich auch gerade auch in Gottesdienstinhalten andere Themen, die Menschen so beschäftigen. Aber dass ich eben nochmal eine andere Möglichkeit habe, Menschen auch, ich sag mal, innerhalb von Kirche, außerhalb von Kirche zu begegnen, mit anderen Themen und eben einfach einem anderen Schwerpunkt. Also Pädagogik ist definitiv nochmal eine etwas andere Perspektive als Theologie, obwohl ich natürlich versuche, beides irgendwie zu verbinden und auch einzubringen.
Also würdest du sagen, Gemeindepädagogik baut Kontaktflächen in der Welt? Wenn man so Weltkirche-Dualismus hätte, so, also bleibt nicht innerkirchlich, sondern hat eigentlich den Anspruch, da eine Verbindung herzustellen, viel, viel stärker als vielleicht das Pfarramt, was ja tendenziell ja auch darum geht, sich um die Mitglieder zu kümmern. Also, ne, das ist nicht trennscharf, ne? So, aber ja, von der Tendenz.
Ich würde, wie gesagt, sagen, dass es nicht so ist, dass das Pfarramt das nicht tut. Ich finde die Richtung ganz spannend, so, weil ich glaube, es ist zum einen schon die Richtung, die du nennst, so mit den Kontaktflächen, die ich von Kirche auch ausbaue, auf die Welt, dass Menschen die irgendwie nutzen können und dass wir ein bisschen außerhalb der Kirchenbubble auch denken vielleicht. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es halt viel auch das andersrum denken, also tatsächlich zu sehen, wo sind denn Menschen und was beschäftigt die denn, und dann Räume in Kirche zu schaffen und Plattformen in Kirche zu schaffen, wo Menschen eben genau mit diesen Themen ankommen können.
Ja. Quasi the other way around, ne? Nicht von Gemeindemitgliedern, wie Kirche dann expandieren kann, sondern eigentlich zu gucken, wo Welt Platz hat in kirchlicher Arbeit.
Ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, den ich in der Jugendarbeit auch sehe, weil Jugendliche ja insbesondere nochmal in der Lebensphase sind, in der sie vielleicht auch zum ersten Mal ihre eigenen Fühler ausstrecken können und überlegen können, wo will ich eigentlich meine Zeit verbringen, wo finde ich meine Peergroup, was interessiert mich und wo finde ich irgendwie Anschluss und Heimat ein bisschen. Und gerade die Herausforderung, da dann Angebote zu schaffen, die eben das abholen und die das ermöglichen können, ist definitiv was, was mich auch herausfordert, eben über die eigenen Dinge, die ich dann so mache und überlegen kann, kommt da jemand oder kommt da niemand. Ja, da muss ich ein bisschen drüber hinausdenken und den Jugendlichen da so begegnen.
Ich denke so an meine eigene Erfahrung. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, also katholisch sozialisiert, aber im Rheinland steht neben jeder katholischen Kirche eine evangelische. Und dadurch, dass ich auch auf einem evangelischen Gymnasium war, war ich danach auch in der evangelischen Jugendarbeit drin. Und wenn ich so das höre, was du jetzt nochmal erzählt hast, und ich gucke so drauf, dann stelle ich so fest, naja, katholische Jugendarbeit ging halt so über Messdienerarbeit und das war aber alles sehr Kirchenclub, ne, und im Prinzip wenig draußen. Und die Tatsache, dass ich in die evangelische Jugendarbeit mit reinkam, lag maßgeblich daran, dass die halt Schnittstellen hatten in der Öffnung rein, also in eine Theater gehen, in offenen Jugendtreff, so diese Angebote und eben also auch Gottesdienst oder Ferienfreizeiten, aber das war von außen greifbarer und zugänglicher und so, deswegen
Ja, spannend. Ich glaube, dass ich schon auch ähnlich, ich glaube, ich hatte so einen Mischweg, so, also ich habe jetzt 12 Jahre lang Ehrenamt sehr viel gemacht, merke gerade jetzt, wo ich Stunden ausschreibe, die ich so arbeite, wie viel Ehrenamt ich eigentlich gemacht habe, nochmal mehr, und habe das so, das, also es war so mein Ding auch in meiner Jugend und in meinem Erwachsenwerden irgendwie die gesamte Zeit. Und ich bin zum einen schon sehr kirchlich klassisch über die Konfi-Arbeit dahin gekommen, also ich habe irgendwie 2011, 2012 Konfi gemacht und habe da dann halt Angebote kennengelernt, vor allem auch andere Ehrenamtliche, die ein bisschen älter waren, halt kennengelernt und bin mit denen dann irgendwie in Kontakt gekommen und dahin geblieben. Aber es waren auch ganz andere Dinge. Ich bin als allererstes so über die Musik da reingekommen. Also es gab irgendwie einen Musikworkshop am Konfitag und dann eine Veranstaltung, wo ich dann nur für Musik erstmal dabei war. Und dann war ich halt plötzlich Teil dieser Band, die ich schon auch ziemlich cool fand. Das war einer der coolsten Momente meines Lebens vielleicht.
Welcher Bandnamen war? Meistens hat man auch coole Bandnamen.
Freiraum. Frei klein geschrieben, Raum groß. War schon sehr cool, stand auf sehr vielen meiner College-Blöcke in der Zeit in der Schule, weil ich großer Fan meiner eigenen Band war. Ich war einfach sehr froh, da Teil davon sein zu dürfen. Also auf jeden Fall war Musik zum Beispiel für mich auch ein Zugang. Ich habe dann irgendwie angefangen, eine Kindergruppe zu machen, in der es um Musik auch ging, und bin dadurch dann immer mehr in dieses Ehrenamt gekommen. Und ich muss schon auch sagen, dass ich zwar immer auch einfach interessiert an Inhalten und auch an theologischen Inhalten war, aber nie so krass da drin war und auch nicht super christlich sozialisiert war als Kind und wirklich erst so in den ersten Jahren Ehrenamt gemerkt habe, dass mich auch das theologisch-spirituelle total reizt und weiterbringt und ich mich da super gerne mit beschäftigen möchte und nicht nur mit Freundschaft, Gemeinschaft, Musik und einer coolen Zeit irgendwie. Die gehört auch dazu und ich glaube auch, dass Gemeinschaft ganz christlich ist irgendwie und ganz spirituell, aber definitiv auch so diese Zeit alleine und im Glauben und Gottesdienste feiern ist nochmal was anderes, wenn es einem auch im Glauben und im Herzen irgendwie nochmal was bedeutet. Das kriegt einfach nochmal eine andere Ebene und die hatte ich nicht von Anfang an und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Jugendlichen, die nicht von Anfang an dabei sind, weil sie sagen, ich möchte mich mit anderen ganz viel über Gott austauschen, sondern einfach die zum Jugendtreff gerne kommen. Ich habe gestern Abend mit Jugendlichen Pizza gemacht, wir haben Tabu gespielt und natürlich zwischendrin über alles Mögliche gesprochen und ich glaube, dass genau das auch wichtig ist, um Jugendlichen da einen Raum zu schaffen und Möglichkeiten zu erschaffen, mehr zu entdecken, ohne sie dazu zu zwingen, das zu tun.
Das ist ja auch eine ständige Diskussion, ne? So irgendwie dieses, Kirche muss sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren, deswegen hier, warum bezahlt man denn so einen Jugendhippie, der da so ein bisschen Pizza backt mit denen, ne? Was hat das noch mit Kirche zu tun? Christentum muss das und das. Standarddiskussion. Und ich glaube, was ja da voll reinspielt, ist, das zeigt ja auch die Empirica-Studie für Jugendspiritualität, ne? Die ist uralt, aber da hat man mal Jugendliche befragt zu Spiritualitätsbegriffen und wie es so aussieht. Und eine Erkenntnis war, dass Jugendliche schon über Glauben reden, aber mit einer sehr engen Peergroup. Und dass man oft gar nicht versteht, wenn sie über Glauben reden, weil sie halt andere Symbole benutzen als kirchliche Sprache. So. Und meine These wäre ja immer, dass Glaube dass Gemeinschaft nicht Voraussetzung ist für Glaube und jetzt hört sich das natürlich so an, als ob der Glaube da wächst in der Gemeinschaft. Und ich meine, was ja auch oft irgendwie missverstanden wird, aber in diesen Kontexten nochmal klar wird, es braucht ja den Raum, wo das, was ich an Erfahrungen mache, irgendwo Platz hat. Mhm. Und wo ich nicht als Freak gelte, wenn ich das sage, ne? Oder wo jemand mich mal fragt danach oder wo jemand mal was von mir wissen möchte, so dass das, was ich vielleicht gar nicht als Erfahrung irgendwie reflektiert habe, endlich mal kommt, ne? Also wie oft. Also ich finde, Paarbeziehungen sind immer ganz gute Analogien für Glaubensbeziehungen. Also wie oft passiert es auch, dass irgendjemand mal fragt, hast du nicht gemerkt, dass die Person dich komisch dass die dich ein bisschen intensiver mustert oder sowas? Und dann merkt man so, oh, jetzt rückwirken macht voll viel Sinn, ne? So. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch so, dieser Kontext zu schaffen, wo man ein Netz bietet für hier bist du nicht besonders damit, sondern hier kannst du dich öffnen und hier gibt es eine prinzipielle Annahme für Glaube, für die Existenz von Gott.
Voll. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder höre, was Jugendliche so benennen im Kontrast von Gemeinde und vor allem Schule. Schule ist halt das Umfeld, in dem sie viel sind und sagen, ja, wie kann ich denn Leuten in meiner Rallye-Klasse irgendwie verständlich machen, dass das für mich was total Wertvolles ist und dass ich die mal einladen würde und dass die doch mal kommen können mit zum Gottesdienst oder so. Die haben da gar keinen Bock drauf und die verstehen das irgendwie gar nicht. Also ich glaube, so dieses, ich finde es total stark, immer mal zu hören von Jugendlichen, die dann sagen, hey, ich habe dann da mal erzählt, wie berührt ich da war und so. Ich mir, wow, krass, auch wie mutig irgendwie, ne? Weil ich eben raushöre, wie viel Mut es gebraucht hat dafür und dass die Reaktionen auch sehr unterschiedlich waren. Und es ist total schön, auch für solche Themen irgendwie gewissermaßen einen Safe Space zu haben, ohne das Safer Space irgendwie, ne? Aber ich glaube, dass das total wichtig ist und dass gleichzeitig, du hattest es von so empirischen Studien, Jugendliche vielleicht Dinge, die sie beschäftigen, gar nicht so krass als Glaubensthemen oder spirituelle Themen benennen würden, aber trotzdem die Fragen ja da sind. Also gerade die Fragen nach, wer bin ich? Wie Zweifel daran, wie viel wert bin ich irgendwie oder wie sehen mich andere, wie kann ich mit anderen gut in Kontakt kommen, wie gestalten wir das Leben miteinander, wie sieht die Zukunft aus, sind so im Kern absolut typische Fragen in der Jugend und die sind ganz wichtig auch ja stellen zu dürfen einfach und in Kontakt darüber zu kommen und das vermisse ich ganz oft in Schule oder habe ich als Jugendliche selbst vermisst und erlebe ich auch von Jugendlichen, mit denen ich arbeite, dass das oft viel zu wenig Raum hat, auch in anderen Hobbys wie Sportvereinen und dass das was ist, was in Kirche eben irgendwie auch einen Raum hat, passieren darf und aufgefangen wird.
Wenn man halt davon ausgeht, dass Spiritualität eine Haltung ist, in die Welt zu gucken und dass es da vor allen Dingen auch um die Weltsicht geht, dann ergibt das ja auch wieder Sinn, ne? Ich glaube, viele vergessen einfach, dass das Prozesse sind und dass man sich auch nicht, man trifft ja auch nicht eine Person und heiratet die direkt so, sondern da entwickelt sich auch viel und man muss viel austarieren, so. Mhm. Und das ist auch in allen anderen Beziehungsgeschehen ähnlich. Ich bin manchmal erschüttert, wie viel, wie viel Kraft, also wie viel nötigende Kraft die in Sachen reinsetzen. Weißt du, ich meine so, dass sie sagen, na, ihr müsst ja so, ich meine, in den protestantischen Kirchen sind halt sowas wie Gottesdiensthefte halt immer noch stark verbreitet und so, ne? Und ich denke, das ist, warum? Also warum so viel Zwang oder sowas drin? Also kein Beziehungsaufbau funktioniert über Zwang.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd irgendwie, weil man gerade in Religion und Glaube, was ja auch super sensible Themen sind und wo man sich wirklich auch ein bisschen selbst für entscheiden will. Also das heißt, dass ich weiß, irgendjemanden unter Zwang zu missionieren oder so. Und gleichzeitig ist es manchmal schwer, neue Dinge zu entdecken, wenn man nicht ganz so ein bisschen auch manchmal angestupst wird vielleicht. Ich finde auch, Zwang ist definitiv was man nicht möchte. Und ich bin
aber angestupst
keine Vertreterin
werden ist
von
was
Dingen.
Anderes als... Du wirst Folgendes nicht bekommen, wenn du nicht das tust.
Ja, so. Definitiv.
Beziehungsaufbau, natürlich Verbindlichkeiten. Also wenn du mir sagst, wir treffen uns dann und dann und wir investieren beide in unseren Beziehungsaufbau, dann gehen wir davon aus, dass wir uns da treffen. Weißt du?
Ja.
Aber wenn ich dir sage, ey, nee, du kannst nur mit mir befreundet sein, wenn du es schaffst, innerhalb der nächsten halben Jahres 10-mal mit mir einen Termin auszumachen, ist das eine ganz andere Kategorie irgendwie, oder?
Definitiv, ja. Definitiv. Und ich glaube, das setzt dann auch so viel unter Druck, dass dann vielleicht auch Abwehrhaltung entsteht. Gerade wenn man als jugendliche Person endlich mal eigenständig Entscheidungen treffen will und ein bisschen freier sein möchte. Ja, kann das auch viel Druck erzeugen.
Ja, ich frage mich, in welcher Welt funktioniert Beziehungsaufbau so? Also.
Ja.
Deswegen. Aber lass uns lieber auch drauf gucken, wie gut Beziehungsaufbau funktioniert. Eine Besonderheit bei dir, und daher kennen wir uns ja auch, ist, du bist in meiner Timeline so, das muss Anfang 2019 gewesen sein, aufgetaucht mit deinem Account So viel du glaubst. Und der war auch damals schon sehr, sehr professionell geführt. Ich weiß ja jetzt aus Hintergrundgesprächen, dass du vorher privat geübt hast auf einzelne Accounts und dann das in deine Arbeit rübergezogen hast. Aber eine Besonderheit ist schon, du bist schon ziemlich lange auf Instagram auch aktiv.
Ja, Anfang 2020. Es war kein Corona-Ding, sondern wirklich so knapp vor Corona gestartet.
Genau, stimmt. Ja. Anfang 2020, genau, weil ich saß nämlich noch mit Maike von Ja und Amen zusammen und wir haben so sie hat mir deinen Account gezeigt und hat gesagt, kennst du die? So, und ich gesagt, keine Ahnung. Genau, und ja.
Ich hatte schon immer einfach Spaß an Social Media und immer so ein bisschen diesen Tagebuchcharakter von, ich fotografiere gerne, das ist ein Hobby, und ich schreibe gerne und ich connecte gerne mit Menschen und das verbindet sich halt ganz nice auf Social Media. Und habe dann irgendwann gedacht, ich habe irgendwie Lust, einen Account zu machen, in dem ich noch viel offener über Kirche, Glaube, Ehrenamt, mein Studium, alles, was mich da so beschäftigt, schreiben kann und mich eben auch mit Leuten verbinden kann, die ich nicht kenne und die eben dann Zugriff auf diesen Account haben, und freue mich total, dass ich darüber schon wirklich viele Möglichkeiten erschlossen habe für mich, also von Kontakten zu Jobs offensichtlich, gab es da echt schon viele offene Türen, und das ist was ich total schön finde, was mir sehr viel Spaß macht und was auch, glaube ich, ein großer wichtiger Anteil an Jugendarbeit mittlerweile ist. Also ganz ohne geht's kaum. Deswegen, ja.
Meine Frage ja immer bei Instagram ist ja dieses privat, beruflich, so jetzt, keine Ahnung, vielleicht hast du es vorhergesehen, dass das beruflich gut passt, aber du hattest ja davor private Accounts. War es dir zu peinlich, deine Glaubenssachen privat zu teilen?
Gar nicht mal zu peinlich, aber da kommt halt zu wenig zurück. Also klar hatte ich schon immer auch eine sehr kirchliche Bubble und einen Freundeskreis so. Aber ich hatte halt auch auf meinem privaten Account super viele Leute aus Schule und anderen Hobbys, und die können halt einfach nichts damit anfangen teilweise. Und dann finde ich es schön, mit Menschen auch in Kontakt zu kommen, die irgendwie auch Gedanken dazu haben oder von denen ich auch inspiriert werde in Glaubensthemen. Es ist auch manchmal schade, wie sehr man in der Bubble steckt über Social Media so. Also manchmal ist es auch schön, wenn man mal ein bisschen außerhalb der Bubble sprechen und hören kann. Aber es hat auch viele Vorteile, sich einfach mit Menschen auszutauschen. Ich glaube, so diese Frage von Job und einem sehr privaten, also nicht privat von Einstellung, aber einfach einem sehr persönlichen Social Media Account existieren definitiv. Ich habe zwischenzeitlich 2 Jahre Musiktherapie studiert, also habe nochmal einen ganz anderen Master gemacht und natürlich drüber nachgedacht, wenn ich jetzt doch irgendwie in Anteilen Therapeutin werde. Ich wusste immer, ich will auch Gemeindepädagogik machen, aber wer weiß, wie mache ich das dann, weil ich nicht PatientInnen auf meinem Social Media haben will, weil das sehr privat ist. So, bei Jugendlichen ist das so, schon okay, irgendwie mit denen spreche ich auch sehr viel über private Dinge, was ich als Therapeutin nicht tun würde. Also da stecken auf jeden Fall auch Herausforderungen drin. Ich freue mich jetzt gerade, dass ich es so haben kann. Es gibt aber auch spannende Momente, wie als ich jetzt in meinem Job angefangen habe im November und dann festgestellt habe, dass einige von den Menschen, mit denen ich da jetzt eng zusammenarbeite, mir halt seit 3 Jahren oder so auf meinem Social Media folgen, so von Anfang an, okay, du weißt eine ganze Menge über mich und ich weiß deinen Namen, cool, gute Ebene, auf der wir uns begegnen. Hatte aber ja noch überhaupt keine unangenehmen Situationen. Gestern Abend habe ich die Jugendlichen in der Gemeinde getroffen und die durften mich alles Mögliche fragen und ich habe danach gesagt, ich bin überrascht, dass niemand was zu meinem Social Media gefragt hat. Habt ihr mein Social Media? Und die eine schaute mich sehr vielsissend von der Seite an, so, wir haben alle dein Social Media. Also ja, natürlich ist man da auch ein bisschen ausgefordert, dass die viele persönliche Einblicke haben und Dinge kennen und ich natürlich auch hinterfrage, was von meiner Arbeit teile ich und bei was ist es vielleicht auch was einfach nur in dem Raum, in dem ich es gerade erlebe, existiert? Und wie viel teile ich tatsächlich davon? Wollen sich Leute danach da wiederfinden? So, also nicht mal Personen im Gesicht, dann, das ist nochmal ein anderes Thema.
Aber die Erfahrung, die ich mache, ist, dass es oft einfacher wird, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn die halt den Social-Media-Account haben und einen quasi so kennen.
Ja, auf jeden Fall mehr Fragen stellen. Auch spannend, wie Leute einen dann wahrnehmen. Also ich habe jetzt schon öfter gehört, klar, auf Social-Media wirkt man einfach nochmal ein bisschen anders als in echt. Und gerade wenn man in so eine neue Stadt zieht, noch niemanden kennt und in der kürzester Zeit hunderte Leute kennenlernt und ganz neu ist im ersten Job, bin ich vielleicht auch ein bisschen schüchterner als auf meinem Social-Media-Account, bei dem ich 20 Versuche habe, ein Video aufzunehmen.
Ich wollte gerade sagen, dass man vergisst es ja so ein bisschen, dass das, was ja auf Social-Media kommuniziert wird, ist ja geplant oder so. Ne? Mhm. Also das macht ja schon einen Unterschied. Aber ich finde, das nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt, sich klar zu machen, dass Social Media Arbeit auch ganz viel Beziehungsarbeit erleichtert, ne, weil man so Smalltalk gibt, weil du bist ja in deinem beruflichen Kontext unterwegs, so, Yuki, und wenn du dir hin sagen musst, ja, hallo, ich bin Stella, ich bin die und die und sie, ist ja viel einfacher, wenn die halt schon sagen, ja, ich kenne dich, ich kenne deine Arbeit, ich weiß, wer du bist und deswegen bin ich hier, ne, so, also was das eigentlich für einen Vorteil auch mit sich bringen kann. Klar, es wird auch passieren, dass Leute sagen, deswegen bin ich nicht hier. Ja. Aber das wird ja auch so oder so passieren. Also
klar,
die würden beim zweiten Mal dann auch nicht mehr kommen, weil sie sagen, das ist nicht mein Stil. Oder so.
Ja, definitiv. Also klar, man erfährt halt auch schon mal ein bisschen was darüber, was sind so die Themen von der Person, die da so kommt irgendwie oder die jetzt neu ist. Also die Jugendlichen, mit denen ich jetzt arbeite, wissen alle, ohne dass ich es erwähnt habe, dass ich queer bin. Weil das ist nicht so ein großes Geheimnis, wenn man mein Social Media kennt.
Steht in deiner Profilbeschreibung.
Obviously. So ungefähr, ja. Aber natürlich sind es auch gewisse Themen, wo die wissen schon, okay, da können sie mich drauf ansprechen irgendwie.
Und guck mal, wie wichtig das ist, ne? Wie wichtig es ist, irgendwie auch zu wissen, wer ist mir eigentlich gegenüber. Mhm. Weil wie oft haben wir das jetzt auch, wenn wir Netzwerkanfragen bekommen oder wenn wir mit Leuten arbeiten oder auch Leute aus dem Netzwerk uns fragen, so, wer ist das? Kennst du die? Kannst du die einschätzen und so, ne? Und dann kann man oft Antwort geben, aber das ist ja schon auch nicht so irrelevant, ne? Woher kommt diese Strömung?
Ja.
So, kann ich mit denen kooperieren? Ja, nein. So macht es irgendwie Sinn. Mhm. Versteckt die dahinter was anderes und so?
Definitiv, und so, ja.
Schöner, wenn man das.
Ja, und ich meine, es ist ja mittlerweile ziemlich Standard, wenn ich jemanden ganz neu kennenlerne oder höre, da ist ein Vortrag von irgendwem, dann suche ich die Person auch auf Social Media. Also so ist nicht. Von daher.
Ich google immer jede Person, die mit mir in Kontakt tritt. Grüße gehen raus. Für Lisa, unsere Kollegin, macht sie darüber immer sehr lustig und meine Frau auch, aber ich google jede Person, mit der ich Kontakt habe.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube, deswegen.
Danke, danke, ich fühle mich ein bisschen weniger verrückt.
Ja, bin voll bei dir. Und ich glaube, das ist was natürlich auch wenn ich mich erinnere, so als Schülerin, ich habe auch LehrerInnen gegoogelt, aber das war noch ein bisschen zu frühe Zeiten, als dass die irgendwie einen Social-Media-Account gehabt hätten oder so. Aber natürlich, man ist auch einfach neugierig so, ne? Und das ist einfach eine ganz neue Ebene von Menschen, die man dann kennenlernt, wenn man so private Eindrücke auch erhält. Und auch gerade auf der Ebene von, ich spreche auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, über meinen Glauben, finde ich es total schön, wenn man da schon irgendwie einen Anhaltspunkt hat oder so. Oder irgendwie das ein Gespräch eröffnet, weil jemand was nachfragt oder jemand irgendwie auf was reagiert und schreibt und man sagt, hey, wir sprechen da nochmal drüber, wenn wir uns reden oder so. Also total schön. Und klar, auch über Social Media kommen auch Seelsorgeanfragen.
Du hast es erwähnt, Queerness und Gemeindepädagogik. Jetzt, das böse Zungen würden ja immer behaupten, Modethema. Ist ja klar, dass sich da jetzt jemand draufstürzt und das und alle müssen jetzt irgendwie das und das machen. Aber bitte, hol uns nochmal rein, welchen Stellenwert und welchen Rang deiner oder welchen Anteil kann Gemeindepädagogik im Hinblick auf Queerness und queeren whatever Themengebiet bieten?
Ich glaube, von dem, wie viel Stellenwert das auch Teil der Arbeit ist, super unterschiedlich. Es lohnt sich auch, ganze Fachstellen innerhalb von Kirche zum Thema Queer zu haben. Und es kann auch Stellen geben, in denen es kaum eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass gerade in Zeiten, in denen das halt ein Thema ist, aber immer noch ein sehr sensibles Thema einfach für viele Menschen ist, eine gewisse Haltung und Sensibilität da wichtig sind. Also das ist was mir auch als Person privat und einfach auch in meinem Beruf wichtig ist, mich sensibel damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich das teilweise ganz konkret durch irgendwie, wir sprechen über das Thema, wir planen einen queeren Gottesdienst oder überlegen nach einem queeren Jugendtreff oder so, umsetzen. Oder auch, wie kann ich einfach signalisieren, dass ich ansprechbar zu dem Thema bin? Wie kann ich meine Arbeit, meine Sprache, meine Haltungen und Erzählungen so gestalten, dass ich Raum für Lebenswirklichkeiten von queeren Personen schaffe?
Und wie kann ich das machen?
Ich glaube.
Hey, die Frage hast du kommen.
Ja, schon. Ich glaube, es gibt ganz viele kleine praktische Dinge, die man schon irgendwo machen kann. Und vor allem aber Haltung und Reflexion. Also auch als queere Person, aber vor allem auch als nicht queere Person zu reflektieren, wie bin ich eigentlich groß geworden vielleicht auch. Was für Familienbilder haben in meinem Leben eine Rolle gespielt? Was für Rollenbilder? Wie ist meine Sprache? Was symbolisiere ich mit, drücke ich aus in meiner Sprache? Wie begegne ich Menschen? Was habe ich für Erwartungshaltung an Menschen? Weil wir alle oft in Kategorien und Schubladen irgendwie denken, davon ist niemand befreit so. Und wir leben in einer Gesellschaft, die sehr heteronormativ denkt. Und sich dessen bewusst zu sein und bewusst zu sein, dass auch andere Lebensrealitäten existieren, die ich vielleicht bisschen unbewusst auch, wenn ich es nicht so reflektiere, manchmal übergehe. Das ist schon mal so eine wichtige Grundhaltung. Und ich glaube, und das ist nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt, dass Kirche da einfach auch noch aufzuholen hat. Also ich höre so oft, warum sprichst du noch über Queer und Kirche und ist doch oft schon total offen oder ist doch ganz klar. Und gleichzeitig höre ich von Leuten aus der queeren Community, um Gottes Willen, du arbeitest bei Kirche, wie geht das denn überein? Du bist doch queer. Also es ist total unterschiedlich. Leute in Kirche sind so, naja, so haben wir doch jetzt eigentlich mal genug drüber gesprochen. So, es gibt auch noch andere wichtige Themen und wir sollten da jetzt nicht nur drüber sprechen. Warum feiern wir denn queere Gottesdienste, wenn doch immer alle willkommen sind? Und gleichzeitig gibt's eben auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Und Kirche hat so lange Menschen auch verletzt, die queer sind und die queere Erfahrungen machen, dass es da noch Aufholbedarf einfach gibt und dass noch nicht die Annahme ist, dass da alle Menschen willkommen sind und dass das auch nicht so ist, weil es auch ChristInnen gibt, die das nicht so sehen oder Kirchen, die keine Safer Spaces bieten und umso wichtiger ist es, dass ich signalisiere, wo das der Fall ist und bei welchen Personen das vielleicht ein Thema ist, was angesprochen werden kann. Und das passiert über ganz verschiedene Dinge. Das kann sowas ganz Simples sein wie als Person, ich hatte neulich einen Gottesdienst und hatte ein Regenbogenarmband an und da war ein junger Mensch in dem Gottesdienst und er saß mir gegenüber und wir hatten schon ein bisschen über das Studium gesprochen und dass die Person eben neu in dem Gottesdienst ist, noch nie in der Gemeinde war. Und nach so einer halben Stunde sprach mich die Person dann an, hey, du hast so ein Armband an, hat das irgendwie eine Bedeutung? Und ich war so, ja, voll, also für mich persönlich und auch für hier, wo wir sind. Und habe auf total überraschte Blicke getroffen, weil das gar nicht die Erwartung war unbedingt vielleicht oder weil das so ein, hey, cool, habe ich noch nie erlebt, dass das so gesagt wurde. Und ich war mir bei der Gemeinde, wo ich vorher war, gar nicht so sicher, ob das einen Platz hat. Und solche kleinen Dinge, also gerade queere Menschen und queere Jugendliche sind sehr sensibel für kleine Zeichen. Und wenn es ein kleiner Regenbogen irgendwo ist oder jemand, der sich mit Pronomen vorstellt oder der gendert oder irgendwas Bestimmtes an sich trägt, vermittelt, anbietet, wie gesagt, queere Gottesdienste. Da gibt's, glaube ich, ganz viele verschiedene Wege, wie man dazu Bestellung beziehen kann. Und ich glaube, dass Kirche noch zu oft denkt, naja, wenn jetzt klar ist, dass Landeskirchen irgendwie segnen, dann ist ja klar, dass wir da auch so und so zu stehen. Ich glaube aber, dass manchmal auch große Zeichen gefordert sind, wie Kirche auf dem CSD.
Ja, und ich, was ja auch noch dazu kommt, ist, Kirche wird ja gemeinsam wahrgenommen öffentlich, ne? Mhm. Also wenn die Katholiken was Blödes machen, dann treten auch Leute aus der protestantischen Kirche aus und wenn die Protestanten was Blödes machen, treten sie auch aus der katholischen Kirche aus. So, also die Differenzierung des Begriffes ist, Kirche ist halt nicht so sehr, ne? Und gerade beim Thema Queerness muss man ja sagen, dass da die protestantische Kirche in Deutschland schon einen enormen Lärmweg hinter sich gebracht hat, wenn man das im Vergleich setzt zur katholischen Kirche. Ne? Mhm. Also so.
Ja.
Also, dass in den letzten dass in den letzten Jahren überhaupt es möglich wurde, dass überall, mittlerweile überall Segnungen von homosexuellen Paaren drin ist.
Segnungen, so, mindestens ja, Trauung, zumindest fast überall oder fast überall mit ja, Verpflichtungen. Gibt ja immer noch dieses Auswahlding von, ich darf auch Nö sagen.
Ja. Also es ist auch da, ne, ist natürlich vor allem noch der Lernweg, aber es ja, ist, es ist, ich glaube, in wenigen Punkten sind die Konfessionen so weit auseinander, was ihre Umsetzung angeht, ne? Und dann nennt man es hin. Und das, was ich gehört habe, ist zu sagen, okay, die Frage von Queerness und von queeren Andachten hat nicht nur, also korrigiere mich, aber so habe ich das jetzt verstanden, hat nicht nur damit zu tun, dass queere Personen besondere Themen brauchen, sondern hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass man deutlich macht, dass man für das Thema sensibilisiert ist und quasi auch damit ein Zeichen setzt, hey, schau mal, wir sind da, du kannst dich hier sicher fühlen.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Und es gibt auch einfach, ich kann es nie garantieren, auch nicht von der Gemeinde aus. Ich kann als Person sagen, hey, das ist mir ein wichtiges Thema, ich bin deswegen trotzdem nicht absolut beschützt davor, womöglich Menschen zu verletzen, auch auf den Themen, weil das sind wir nie irgendwie als Menschen. Ich kann nur versuchen, möglichst sensibel zu sein. Aber auch innerhalb von der Gemeinde kann es sein, dass in einem Gottesdienst ich mich als queere Person gar nicht wiederfinde oder Gottesbilder einfach gar nicht verschieden gedacht werden, was ich extra in einem queeren Gottesdienst mal besonders machen kann oder so. Oder mal besonderen Blick nochmal kritisch auf Lieder werfen kann, die ich singe, auf Gebete, die ich formuliere. Und ich kenne einige Menschen, die sagen, sie gehen eigentlich nur in queere Gottesdienste, weil sie sich da wirklich gesehen fühlen und weil sie sich da einfach sicher fühlen, weil sie in anderen Gottesdiensten negative Erfahrungen gemacht hat. Und natürlich ist auch ein queerer Gottesdienst keine Sicherheitsgarantie so. Ich glaube, man kann nie Safe Spaces garantieren, aber man kann eben sein Bestes tun, sie mitzugestalten und zu versuchen zu signalisieren, hey, hier wäre so ein Ort, wo wir echt das nochmal kritisch hinterfragt haben und wo du als queere Person hoffentlich dich wohlfühlst.
Ja, und ich meine, man hat eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall, weil ich als Cis-Person muss sagen, dass ich auch mit manchen Gottesbildern und manchen Liedern stark hadere und wie auch so denke, warum steht das jetzt da? Aber sag mal, was wären denn, wenn ich eine queere Andacht jetzt in meiner Gemeinde gestalten würde, was wären Punkte, wo du sagst, das wäre in einer queeren Andacht vielleicht auch anders, das würde sich unterscheiden oder das wären gewisse Sachen, auf die man da besonders mehr achtet, ne? Es muss ja irgendeinen Unterschied muss es ja geben, weil sonst könnte man ja tatsächlich sagen, hey, das ist eine Andacht und ihr seid willkommen.
Ich würde sagen, theoretisch kann man auch sagen, hey, das ist eine Andacht und ich benenne nochmal, ey, ihr seid willkommen so, weil das ein Signal ist irgendwie. Aber natürlich kann ich auch versuchen, noch ein paar Themen aufzugreifen. Ich habe gerade schon gesagt, zum Beispiel mal Gottesbilder zu hinterfragen, Sprache in Gebeten zu hinterfragen, die Gemeinde zu gendern. So. Also ich werde, keine Ahnung, oft als Besucher angesprochen. Ich bin kein Besucher, ich bin Besucherin. Also, und für mich macht das einen Unterschied. Und ich glaube, für Menschen, die nicht im binären Geschlechtssystem sind, noch mehr. Und so Dinge und halt auch einfach, wie du sagtest, es sind vielleicht manchmal andere Themen. Es ist vielleicht auch eine andere Sensibilität mit manchen Texten oder manchen Themen, die im normalen Gottesdienst vorkommen oder so. Und ich glaube, es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann auch eine total tolle Möglichkeit sein, Gottesdienste mal ganz anders und neu zu denken, vielleicht auch neue Formen oder neue Inhalte auszuprobieren. Es kann auch sein, dass es ganz klassisch ist. Ich habe einige Queer-Gottesdienste erlebt, die das genau genutzt haben und die sehr Jugendgottesdienst-Style waren, die dann irgendwie eine Band hatten statt Orgel und die ganz neue Lieder genutzt haben, neue Sprache, ganz andere Gottesbilder, den ganzen Kirchraum völlig anders gestaltet haben. Ich war aber auch in einem großen Queer-Gottesdienst in Heidelberg, der mich sehr fasziniert hat, weil ich im ersten Blick insgesamt, also in das Liedheft quasi geguckt habe und gedacht habe, okay, das ist schon sehr alte klassische Lieder, da kommt auch Herr als Gottesbild viel vor und es gibt ein Abendmahl und die Kirche sieht ziemlich normal aus und ich war erstmal so, okay, ich bin gespannt und es war total toll, weil es sich so nach klassischem Gottesdienst angefühlt hat, aber gleichzeitig so wahnsinnig segensreich und so schön, weil es eben nochmal besonders benannt wurde und es gab Abendmahl für alle und es fühlte sich ein bisschen, jetzt keine genau richtigen Worte dafür, aber es fühlte sich ein bisschen nach Kasualia an, also nach queerer Segnung ein bisschen und als ein besonderes, du bist nicht nur als Mensch mit allem, wie du bist, eingeladen, sondern du bist ganz explizit als queerer Mensch mit deiner Queerness eingeladen und das macht nochmal einen Unterschied, auch wenn ich es natürlich irgendwie auch immer bin, aber trotzdem ist es schön, genau das, wo ich vielleicht mir auch selbst nicht nur unsicher bin, wie es in Kirche ist, sondern auch einfach mit mir selbst unsicher bin, weil das ein ganz sensibles, unsicheres Thema für viele, gerade Jugendliche ist. Das nochmal in den Mittelpunkt zu stellen, kann auch schon ein Unterschied sein.
Weil natürlich, wenn ich die Einladung für eine Andacht mache für eine gewisse Zielgruppe und ich schleift das, dann kann ich natürlich mir auch viel besser überlegen, womit wird wahrscheinlich die Leute, die kommen, sich beschäftigen. Also wenn ich einen Seniorenkreis mache, dann weiß ich halt auch, dass das Thema Jugend mit wir entdecken jetzt die Welt und was machen wir aus unserem Leben jetzt auch nicht das Top-1-Thema ist, was ich in der Andacht bringen soll, oder?
Voll.
So ist wahrscheinlich die Frage nach Selbstfindung und Identität oder auch nach der Frage von Sicherheit und von Schutz und so.
Und von anderen Gemeinschaften. Ich habe in dem einen Gottesdienst mal gehört, das fand ich sehr schön. Queere Personen und ChristInnen sind ExpertInnen darin, sich so Chosen Families zu suchen. Also Gemeinschaften und Familien in anderen Kontexten. Das fand ich super schön. Und ich glaube, dass in queeren Gottesdiensten in der Vorbereitung ganz viel Chance steckt, auch in einem Team sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Sich nochmal zu überlegen, hey, ist unser Gottesdienst queersensibel? Fühlen sich Menschen willkommen? Wie kann ich den Raum so gestalten, dass Menschen sich tatsächlich dann auch willkommen fühlen, wenn ich sie explizit einlade? Und wo sind eigentlich meine eigenen Schnittpunkte mit dem Thema? Also Suche nach mir selbst, Unsicherheit zu sein in dem, wer ich bin, Beziehungsformen zu hinterfragen, Zukunftsideen für die eigene Familienplanung oder Zukunft zu hinterfragen, ist was, was wir irgendwie alle kennen vielleicht und was gar kein queer-spezifisches Thema ist. Und alleine den Moment zu haben von, okay, irgendwie ist es mir auch total wichtig, Psalm 139 zu lesen und gesagt zu bekommen, du bist wunderbar gemacht, verbindet mich ja mit Menschen. Und das ist ganz egal, welche Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung ich dabei habe. Und ich glaube, diese Momente auch zu erkennen, kann ganz viel Sensibilität schon allein schaffen. Im Vorbereitungsteam zum Beispiel.
Stella, bevor du die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und die Arbeit vom Ruach-Jetzt-Netzwerk, also nicht nur diesen Podcast, sondern auch andere Podcasts, wie zum Beispiel Aufstehen mit Kira Beer, Schöner Glauben mit Jason oder auch unseren Newsletter, die wir rausgeben auf ruach.jetzt/newsletter, wo wir einmal im Monat Themen kuratieren. Genau, wenn du das alles magst und diese kostenlose Arbeit unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch. Das kannst du ein kleines Abo abschließen für, ich glaube, ab 3 Euro im Monat geht's los. Das ist vielleicht gar nicht so viel für dich und das ist aber richtig viel für uns. Je mehr Leute das tragen, umso besser ist es. Stella freut sich da auch indirekt so. Nee, genau. Weil wir machen Aufträge, wir machen Sachen, man kann in diesem Winter auch Podcasts werben, so, aber ganz viel, was wir an Netzwerkarbeit machen, refinanziert sich nicht oder refinanziert sich nur indirekt und damit gibt ihr uns mehr Sicherheit in unserer Planung für Infrastruktur aufzubauen, ökumenische Infrastruktur aufzubauen für eine Kirche der Zukunft und für die Unterstützung von CreatorInnen und vor allen Dingen auch für die nachkommen so und gerade nochmal mehr Unterstützung brauchen. Genau, wenn ihr das wollt, ihr gerne. Und wenn du diesen Podcast magst und unterstützenswert findest, dann kannst du natürlich auch den auf der Plattform kommentieren, bewerten. Auch das hilft uns, teil die Folge per WhatsApp weiter an Leute, denkst, guck mal, die haben was Interessantes gesagt. Stella, was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft?
Ich wünsche mir vor allem, dass das Miteinander irgendwie immer im Blick bleibt, so die Menschen. Und ich glaube, dass sich daraus ganz viel ergibt, wenn wir uns gegenseitig zuhören und sehen und miteinander gut unsere Zeit gestalten wollen und erkennen, vielleicht auch wie schön Glaube als Ressource für Menschen sein kann so und was wir dafür tun können, Räume so zu gestalten, dass Menschen sich eingeladen und willkommen fühlen, weil wir diese Menschen im Blick haben, dann gestaltet sich daraus, glaube ich, ganz viel, sowohl in Beziehungen und im Miteinander als auch in der Gestaltung von Kirche. Und ja, ich glaube, da steckt ganz viel drin.
Okay. Danke, Stella, dass du hier warst und ein bisschen
Danke,
über deine Arbeit und deine Profession gesprochen hast. Und
danke dir.
Wir hören uns und vielleicht beim nächsten Mal oder ansonsten, wenn wir uns hören. Mach's gut.
Wir hören uns. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.